Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Mehrsprachig aufzuwachsen bedeutet für viele Kinder heute ganz selbstverständlich, sich zwischen verschiedenen Sprachen, Kulturen und Lebenswelten zu bewegen. Ob zu Hause, in der Schule oder im Alltag. Bilinguales Erziehen eröffnet Familien die Möglichkeit, Sprache auf eine ganz besondere Weise zu erleben und weiterzugeben. Und dabei gilt, es ist nie zu spät, mit bilingualer Erziehung anzufangen. Egal, ob Kinder von Geburt an mehrere Sprachen hören oder erst später damit in Berührung kommen. Sprache kann in jedem Alter Teil des Familienalltags werden und Kinder auf ganz natürliche Weise begleiten. Deshalb spreche ich heute genau zu diesem Thema mit Dr. Bettina Gruber. Freut euch auf persönliche Erfahrungen, inspirierende Geschichten und praktische Einblicke rund um das Thema bilinguales Erziehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Morgen oder auch hallo, guten Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Hallo Bettina.
Hallo Emil, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich total, heute mit dir über die bilinguale Begleitung zu sprechen. Und da frage ich dich gleich mal am Anfang, was hat dich persönlich denn dazu motiviert, deine Kinder bilingual bzw. trilingual zu begleiten?
Genau, meine Kinder wachsen dreisprachig auf. Was hat mich dazu motiviert? Ich finde das eine spannende Formulierung, weil bei uns ging es nie um die Frage, ob wir motiviert sind, das zu machen oder nicht, sondern es war der ganz klare und einzige Weg für uns eigentlich. Mein Mann ist Grieche. Wir sind beide ursprünglich Sprachwissenschaftler. Wir haben uns sogar an der Universität in Utrecht in den Niederlanden kennengelernt, die Österreicherin und der Grieche. Und es war überhaupt nie eine Frage, ob unsere Kinder mit Deutsch und Griechisch aufwachsen sollen oder nicht. Die Frage war nur noch, wie machen wir es? Und selbst das ergab sich relativ eindeutig bei uns, da mein Griechisch, vor allem damals, als unsere älteste Tochter vor mittlerweile über 13 Jahren auf die Welt gekommen ist, mein Griechisch noch relativ rudimentär war. War klar, mein Mann spricht mit den Kindern Griechisch und ich hätte mir nie was anderes vorstellen können, als mit meinen Kindern Deutsch zu sprechen. Jetzt kommt natürlich noch eine dritte Sprache mit ins Spiel. Die dritte Sprache hat sich von Anfang an dadurch ergeben, dass Englisch immer die Beziehungssprache zwischen mir und meinem Mann war. So haben wir uns kennengelernt und das ist die Sprache, die bis heute eigentlich immer noch unsere Hauptsprache als Paar ist. Das heißt, unsere Kinder haben am Anfang Englisch als dritte Sprache nebenbei mitbekommen, nicht weil irgendeiner von uns das mit ihnen gesprochen hätte. Wir sind dann aber 2020 umgezogen und 2021 hat das auch einen Schulwechsel für die Kinder bedeutet. Und es hat sich wirklich zufällig ergeben, dass die beste Schule für unsere Kinder in unserem neuen Umfeld eine zweisprachige Schule war, also eine deutsch-englische Schule.
Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass eure dritte Sprache Niederländisch ist, weil ihr euch in Utrecht kennengelernt habt, aber nein.
Nein, ist es tatsächlich nicht. Nein, wir sind, mein Mann hat länger als wir in den Niederlanden gelebt, aber ich bin mit den Kindern 2000, also mit einem im Bauch und mit einem an der Hand, 2014 wieder nach Österreich zurückgegangen. Und Niederländisch hat in dem Sinn nie eine Rolle für uns gespielt.
Okay, gut.
Wobei ich muss dazu sagen, wenn ich das, weil es eine nette Anekdote ist, unsere älteste Tochter hat tatsächlich einmal begonnen, ein niederländisches Wörterbuch zu lesen und auf Duolingo Niederländisch zu machen, weil sie gesagt hat, ich habe da 2 Jahre gelebt und ich möchte auch ein bisschen was von dieser Sprache lernen.
Und ich mag die Sprache sehr, sehr gerne. Ich habe das auch mal gelernt zwischenzeitlich und finde, es ist einfach eine ganz schöne Sprache, die irgendwie toll klingt. Ich mag den Klang auch und ich mag sowieso die Niederländer sehr, sehr gerne. Von daher. Welche Herausforderungen hast du denn am Anfang unterschätzt?
Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass es immer wieder Thema sein wird. Also, dass es etwas ist, worauf man immer wieder einmal den Fokus legen muss. Dass es nichts ist, obwohl es bei uns eine enorm hohe Selbstverständlichkeit hat. Und für mich ist in der Arbeit und Begleitung von Familien auch immer das absolut große Endziel ist, alle Sprachen haben einen selbstverständlichen Teil im Leben. Und das ist bei uns definitiv von Anfang an so gewesen. Und das hat aber gleichzeitig trotzdem nichts daran geändert, dass wir immer wieder mal schauen müssen, vor allem auf das Griechische, weil wir ja hauptsächlich in Österreich leben, obwohl ich jetzt gerade in Griechenland sitze, weil wir gerade ein Auslandssemester hier verbringen, dass wir immer wieder schauen müssen, ups, jetzt ist aber wieder ein bisschen unter den Tisch gefallen. Nicht, dass es nicht gesprochen wird, weil das wird tagtäglich. Aber es kommt bei erfolgreichem mehrsprachigen Aufwachsen eben nicht nur darauf an, dass die Sprache ständig Teil des Alltags ist, sondern, und das ist das, was oft nicht so im Blick gehabt, nicht so im Blick ist, so muss ich sagen, ist, dass man auch sehr darauf achten muss, dass die Kinder möglichst abwechslungsreichen Input bekommen, immer wieder, damit die Sprache eben nicht nur in der Alltagssprache stecken bleibt, sondern dass sie sich auch darüber hinaus unterhalten können. Das ist das eine, was ich ein bisschen unterschätzt habe, glaube ich, oder was mir einfach nicht bewusst war, dass das kommen wird. Und das andere, was ich tatsächlich unterschätzt habe, und das hat dann im Endeffekt eine riesengroße Rolle für mich und meine Methode, die ich entwickelt habe, gehabt, ist, dass mir nicht bewusst war, wie groß meine Rolle in der Weitergabe des Griechischen ist. Und damit meine ich nicht, dass ich mit den Kindern Griechisch spreche, sondern, obwohl ich das mittlerweile auch manchmal mache, aber die korrigieren eh immer mich und die lernen von mir nichts, außer mich zu korrigieren. Aber dass die Haltung und die Einstellung und das, wie ich Griechisch für mich auch lebe und wie offen und neugierig ich auf die Sprache bin, dass das einen riesen Einfluss darauf hat, wie die Kinder die Sprache annehmen und wie sie damit umgehen. Und das habe ich unterschätzt, vor allem aufgrund der Tatsache, da ich Griechisch schon geliebt habe, bevor ich meinen Mann überhaupt kennengelernt habe, schon es ein bisschen konnte und es von Anfang an geliebt habe, dass Griechisch in unserer Familie ist, dass meine Kinder diese Sprache lernen möchten, so wie du bei Niederländisch, finde ich, Griechisch ist eine der schönsten Sprachen für mich vom Klang her. Und dass es da trotzdem noch Dinge gibt, die ich anders machen konnte und sollte, damit meine Kinder einen noch positiveren Umgang und Zugang zu der Sprache auch haben werden. Das habe ich unterschätzt. Bin ich aber Gott sei Dank draufgekommen.
Ja, ein Glück ist es so gekommen. Und sag mal, welche typischen Wege gibt es denn jetzt, 2 Sprachen im Familienalltag zu integrieren? Bei euch sind es 3 Sprachen, aber lass uns mal bei der bilingualen Begleitung bleiben. Welche Wege gibt es da, wo man sagt, das ist eigentlich so der Fahrweg, sage ich mal, wie man es machen könnte?
Also Fahrweg gibt es keinen. Es gibt verschiedene Modelle und am Ende des Tages funktioniert nur das, was zu der jeweiligen Familiensituation passt. Das beinhaltet für mich auch schon die Tatsache, dass sich das im Laufe des Lebens auch ändern kann. Das heißt, nur weil ich ab Geburt mit einer Variante fahre, heißt das nicht, dass ich bis das Kind 18 ist. Das ist so die Zeitspanne, die ich üblicherweise in meinen Begleitungen so begleite, bis die Kinder circa 18 sind. Das heißt nicht, dass ich das dann auch wirklich bis 18 Jahre durchziehen muss, so, sondern das kann sich auch zwischenzeitlich immer wieder mal ändern. Und da kann der Fokus zwischenzeitlich auch wieder woanders liegen müssen und dementsprechend kann sich auch die Herangehensweise ändern. Ich meine, ganz klassische Methoden, die man kennt, das eine ist einmal OPOL, wobei das ist One Parent, One Language, also jeder Elternteil spricht nur eine einzige Sprache mit den Kindern. Seine Erstsprache im Normalfall ist der bekannteste und gleichzeitig für mich auch die problematischste Herangehensweise, nicht wegen der Herangehensweise per se, sondern weil der Mythos entstanden ist, dass das der einzige Weg ist, wie man Kinder zweisprachig begleiten kann. Und da liegt eine ganz große Gefahr drinnen, weil es ganz, ganz viele Familien da draußen gibt, für die ist das komplett unrealistisch, die Kinder mit OPOL zu begleiten. Und ich habe schon viele Eltern begleitet, die eine Sprache aufgegeben haben oder gar nicht erst begonnen haben, weil sie sich gedacht haben, es muss OPOL sein und wenn OPOL nicht geht, dann geht es gar nicht. Mhm. Und das stimmt einfach nicht. Und wenn ich da kurz so ein bisschen den Blick weiten darf, weltweit wachsen 2 von 3 Kindern bereits mehrsprachig auf. 2 von 3.
So viele?
So viele. Was wir in weiten Teilen Europas, in Deutschland oder in Österreich, aber zum Beispiel für die Schweiz oder für Südtirol gilt das schon wieder gar nicht mehr. Aber was wir in weiten Teilen erleben, ist dieser Glaube, die Welt ist primär einsprachig und alles, was noch eine weitere Sprache ist, das ist eher kompliziert oder verwirrt die Kinder oder. Aber Tatsache ist, weltweit gesehen ist Mehrsprachigkeit viel mehr verbreitet als die Einsprachigkeit. Das heißt, das ist schon einmal eine sehr eurozentristische Sichtweise auf eine bestimmte Art und Weise aufzuwachsen. Und dieser Gedanke, es muss jetzt OPOL sein, kann nur aus einer einsprachigen Sichtweise herauskommen. Weil was wir weltweit beobachten, ist, dass Kinder ganz natürlich mit bis zu 6 Sprachen aufwachsen. Ja, wenn man zum Beispiel nach Afrika schaut, es gibt jetzt gerade ganz spannende neue Studien aus Ghana, wo Kinder untersucht werden, die mit 6 Sprachen aufwachsen. Da kann keiner sagen, dass der OPOL in irgendeiner Variante relevant ist. Ja?
Mit 6 Sprachen, da bin ich ja schon im Kopf überfordert. Krass.
Und da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an und ich weiß jetzt, ich habe deine Frage noch nicht zur Gänze beantwortet, aber du sprichst einen ganz spannenden Punkt an, den ich super wichtig finde. Du in deinem Kopf als erwachsene Emmy bist damit gedanklich schon alleine bei der Vorstellung überfordert.
Ja, total.
Das ist aber genau der Fehler, den Erwachsene oft machen, wenn sie auf Kinder schauen, nämlich davon auszugehen, dass das Kindergehirn so funktioniert wie das Erwachsenengehirn. Und das tut es nicht. Das Kindergehirn ist darauf ausgelegt, ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig zu lernen. Kinder, während sie die Sprache erwerben, lernen ja auch noch ganz viele andere Dinge. Die lernen sich überhaupt in der Welt zu bewegen, sprichwörtlich und buchstäblich. Ja? Die lernen zu gehen, zu greifen, zu essen, zu winken. Die lernen alles, was sie lernen, wie sie die Welt um sich herum entdecken. Und parallel dazu baut sich auch die Sprache auf. Sprache ist eines der komplexesten Systeme, die wir kennen und die wir auch in der Sprachwissenschaft bis heute noch nicht bis zum Ende verstanden haben. Wir wissen noch gar nicht wirklich komplett, wie Sprache funktioniert. Da forschen tausende Menschen in der ganzen Welt dran. Aber für Kinder ist das alles kein Thema, weil die kommen auf die Welt mit einem Gehirn, das dafür gemacht ist, alles Relevante in ihrer Umgebung aufzunehmen und zu lernen. Und dazu gehören alle Sprachen, die für die Kinder relevant sind. Was macht eine Sprache für ein Kind relevant? Die Menschen in seiner Umgebung, die Beziehungen in seiner Umgebung, die für das Überleben des Kindes sorgen. Jetzt einmal ganz basal evolutionär gesprochen. Die relevanten Bezugspersonen für das Kind. Das Kindergehirn ist darauf ausgerichtet, so viele Sprachen zu lernen, wie für es relevant sind. Heißt das, es gibt nichts dabei zu beachten? Nein, natürlich nicht. Die Sprache muss die Relevanz bekommen. Und wie das dann im Alltag ausschaut, ob das ein Elternteil eine Sprache ist oder ob das ist im Haus eine Sprache, draußen eine andere Sprache, ob das ist in der einen Woche die eine Sprache, in der nächsten Woche die andere Sprache, am Vormittag die eine, am Nachmittag die andere, das entscheidet sich je nach Familiensituation, nach Lebenssituation, nach Ressourcen, nach Umständen.
Weißt du, jetzt würde mich mal interessieren, wie machen das denn unsere Zuhörer dann da draußen? Gibt es vielleicht bei euch auch 2 Sprachen? Wie erzieht ihr zweisprachig? Und welche Sprachen sind das? Hinterlasst es uns doch gerne mal bei Spotify in den Kommentaren. Bettina, jetzt würde mich mal interessieren, wie konsequent muss man denn wirklich sein, damit beide Sprachen stabil bleiben? Bleiben wir jetzt vielleicht mal bei einem Beispiel bei OPOL. Ja, wenn vielleicht sprechen beide Eltern beide Sprachen und man spricht mit dem Vater die eine Sprache und mit der Mutter die andere Sprache. Wie konsequent muss man das durchziehen? Also es klingt jetzt wieder so hart in Anführungszeichen, damit die zweisprachige Begleitung auch gut funktioniert.
Ich liebe diese Frage.
Ich liebe es.
Wirklich. Bin für meinen Standpunkt zu dieser Frage auch schon öffentlich massiv angegriffen worden.
Oh.
Was dazu geführt hat, dass ich meinen Standpunkt für mich auch noch einmal überdacht habe und noch einmal viel, viel klarer formuliert habe. Es gibt verschiedene Realitäten. Realität Nummer eins ist, mehrsprachige Menschen mischen ihre Sprachen. Immer. Jemand, der mehrsprachig ist und jemanden gegenüber sitzt, der mit den gleichen Sprachen mehrsprachig ist, wird alle Sprachen verwenden. Einfach aus dem Grund, weil es das Repertoire erweitert, weil es manchmal schneller geht, weil es manchmal besser passt. Und es gibt ganze Communities, die kennen wir alle, es gibt ganze Communities, deren Sprache ist eine in sich bereits gemischte Sprache. Wenn man sich anschaut, die spanische Community in den USA, da wird ganz viel gemischt. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die türkische Community in Österreich oder Deutschland oder die serbische Community, da wird ganz viel gemischt. Das ist deren Sprache. Das heißt nicht, dass sie weder die eine noch die andere können, sondern das ist deren Art zu kommunizieren. Und jetzt ist es für Kinder, die in diesen Communities aufwachsen, super wichtig, das mitzuerleben. Natürlich müssen die das miterleben, wie ihre Community, dort wo sie herkommen und wo sie auch hingehören, miteinander kommuniziert. Und das wird die Kinder weder verwirren noch durcheinander bringen. Wir haben vorhin von sechssprachig aufwachsen in Ghana gesprochen.
Ja.
Die hören nie einfach nur eine Sprache. Da ist immer alles präsent, ohne dass es die Kinder verwirrt. Denn es gibt viele Merkmale, an denen Kinder festmachen können, ob es jetzt zum einen System oder zum anderen System gehört. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass es aber natürlich auch ganz viele Eltern gibt, die nicht in solchen Communities sind. Und dass es ganz viele Kinder gibt, die zweisprachig aufwachsen, nehmen wir zum Beispiel meine her mit Griechisch und Deutsch. Die griechische Verwandtschaft meiner Kinder kann kein Deutsch, also gar kein Deutsch. Ihre Großmutter konnte O Tannenbaum singen. Aber das war's mit Deutsch.
Okay.
Ja. Ich weiß nicht mehr warum. Das heißt, wenn meine Kinder sich mit der griechischen Verwandtschaft unterhalten wollen, dann müssen die in der Lage sein, nur Griechisch zu sprechen, ohne Deutsch hineinzumischen. Wenn meine Kinder mit mir oder meinem Mann sprechen, können sie ohne Probleme Griechisch in ihre deutschen Sätze hineinmischen, beziehungsweise umgekehrt deutsche Wörter ins Griechische hineinmischen, weil wir beides verstehen werden. Und genauso handhaben die das auch. Und das ist auch voll okay und das ist voll fein. Jetzt braucht das aber trotzdem, und das ist das, wo ich angegriffen wurde, es braucht sehr, sehr viel Konsequenz. Und zwar nicht notwendigerweise in dem Ausmaß, dass ich ausschließlich nur die eine Sprache mit dem Kind sprechen darf, dass ich nie ein Wort der anderen reinmischen darf, dass das Kind mich nicht einmal hören darf. Das wird ja auch zum Extrem getrieben, dass das Kind mich nicht einmal hören darf. Nein, überhaupt nicht. Aber es braucht deswegen Konsequenz, weil ich ja, wenn ich zweisprachig begleite, nicht automatisch 48 Stunden in einem Tag zur Verfügung habe. Ich kriege ja nicht 24 Stunden geschenkt für eine Sprache, sondern ich habe immer noch die gleichen 24 Stunden und muss aber dann plötzlich eine andere Sprache hineinbringen. Und je älter die Kinder werden, desto weniger Zeit werden sie mit uns verbringen, desto weniger Interesse werden sie haben, mit uns Zeit zu verbringen. Das heißt, wir müssen die Zeit, die wir haben, relativ gut nutzen, indem wir unsere Sprache viel sprechen und, wie ich vorher schon gesagt habe, auch viel Abwechslung hineinbringen. Und da muss ich auch relativ viel Input liefern, der nicht gemischt ist. Also wo ich nicht permanent Deutsch, Griechisch, Deutsch, Griechisch, Deutsch, Griechisch spreche, sondern wo sie auch wirklich einmal nur Griechisch hören. Damit sie dann in der Lage sind, die Sprachen auch getrennt voneinander zu verwenden. Das muss ich ja auch modellieren. Und es gibt aber aus meiner Erfahrung noch einen anderen Grund, der ganz, ganz oft übersehen wird bei der Frage der Konsequenz. Ich arbeite in diesem Bereich seit 2019. Seit damals begleite ich Eltern dabei, ihre Erstsprachen an ihre Kinder weiterzugeben. Und ich begleite in erster Linie Mütter, die es nicht geschafft haben, entweder durchzuhalten oder die es gar nicht geschafft haben, anzufangen mit einer Sprache. Das heißt, die kommen zu mir, wenn die Kinder bereits älter sind. Und was ich da beobachtet habe, ist, erstens, keiner von diesen Mamas kommt zu mir und sagt, ich wollte nie, dass mein Kind zweisprachig aufwächst und habe jetzt einfach meine Meinung geändert. Die kommen alle und sagen, ich habe gedacht, das wird ganz logisch sein. Ich meine, ich bin Deutsche, ich bin Spanierin, ich bin Portugiesin, Kroatin, natürlich wird mein Kind meine Sprache lernen. Und dann war das Kind da und dann war das Leben ein anderes, als ich mir das gedacht habe. Und meine Sprache ist hinten runtergefallen. Und ganz viele, die sagen, ich habe angefangen und ich habe es am Anfang auch noch gut durchgehalten. Aber dann ist es immer schwerer geworden. Diese Menschen sind ja alle selbst zumindest zweisprachig. Es ist ja nicht so, als ob die keine andere Sprache sprechen würden, sondern die geben ja ihre erste oder andere Sprache einfach noch mit. Das heißt, in ihrem Gehirn sind einfach auch ständig beide Sprachen da oder vielleicht sogar mehr Sprachen da. Und sie müssen dann immer schauen, dass sie bei der bleiben, die sie an das Kind weitergeben wollen. Und wenn man einmal anfängt, inkonsequent zu werden, dann wird es erfahrungsgemäß immer schwieriger, dabei zu bleiben. Das heißt, für mich aus all der Erfahrung und den Begleitungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, kann ich nur sagen, schaut, dass ihr möglichst früh, möglichst konsequent dabei bleibt, damit ihr das 18 Jahre lang durchziehen könnt.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, also ich persönlich würde mein Kind wahrscheinlich immer in meiner Muttersprache ansprechen wollen, weil es mir persönlich ja dann am leichtesten fällt. Deswegen fiel mir gerade das ein bisschen schwer, die Antwort zu verstehen und das nachvollziehen zu können, dass ja. Eltern vielleicht gar nicht in ihrer Muttersprache mit den Kindern sprechen, weil ich denke, auch so Fragen sind ja manchmal viel einfacher zu beantworten auf der eigenen Sprache oder in der eigenen Sprache, in der eigenen Muttersprache.
Absolut. Darum kommen dann manchmal Mütter zu mir und sagen, mein Kind kommt jetzt in die Pubertät und ich merke, es gibt ganz viele Dinge, die kann ich mit meinem Kind jetzt nicht so besprechen, wie ich das gerne möchte, weil mein Kind meine Erstsprache nicht kann. Ich möchte das jetzt noch ändern. Aber jemand, der selbst zweisprachig ist, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit verstehen können, dass das sehr schwer sein kann, durchgängig bei einer Sprache zu bleiben. Es gibt oft Mütter, die sind ins Ausland gegangen, viele, die sagen, ich bin aus Gründen ins Ausland gegangen. Die haben sich total hineingeschmissen, sich zu integrieren, haben alles dafür gemacht, dass sie vor Ort jetzt nur mehr Schwedisch reden und nur mehr da drinnen sind und sich ihre Community aufgebaut, haben dort vielleicht schon jahrelang gelebt ohne Kinder und dann bekommen sie ein Kind. Und dann kommen sie drauf, boah, und jetzt möchte ich aber eigentlich zum Beispiel Deutsch weitergeben.
Mhm. Das aber kannst du total verstehen.
In meinem Gehirn schon alles nur mehr Schwedisch. Wie mache ich das? Ja. Und der andere Knackpunkt, der oft schwierig wird, die schaffen es gut in den ersten 1 bis 3 Lebensjahren, bis das Kind selber in den Kindergarten kommt und dann vom Kindergarten mit der Umgebungssprache nach Hause kommt. Jetzt sind die selber in der Umgebungssprache schon fließend, weil die arbeiten in der Umgebungssprache, die Beziehung ist in der Umgebungssprache, haben mit ihrem Kind aber immer ihre Erstsprache gesprochen, aber plötzlich kommt das Kind heim und antwortet nur mehr in der Umgebungssprache. Und dann stehen sie da und manchmal reagiert das Gehirn schneller, als wir uns bewusst dagegen entscheiden können und es kommt auch bei den Eltern die Umgebungssprache.
Okay, ja gut, das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde jetzt ganz gerne mal eine Frage vorweggreifen. Eigentlich wollten wir erst später drüber sprechen. Ist es denn jemals zu spät, mit einer zweiten Sprache anzufangen? Weil du gerade gesagt hast, manchmal kommen, gerade Mütter sind wahrscheinlich deine Kunden, wenn die Kinder schon in der Pubertät sind und bestimmte Fragen aufkommen und man die wahrscheinlich auf der eigenen Muttersprache oder in der eigenen Muttersprache differenzierter beantworten könnte.
Grundsätzlich ist es nie zu spät. Ich sage immer, zu spät ist es dann, wenn das Kind auszieht. Ich habe das eine oder andere Mal schon E-Mails bekommen von Müttern, die gesagt haben, mein Sohn ist jetzt 25, er wohnt noch bei mir. Kann ich jetzt nicht anfangen? So, okay, nicht mehr meine Expertise. Ja, habe ich auch meine Meinung dazu, aber ist jetzt nicht sehr hilfreich. Ich begleite es im Grunde genommen bis in die Pubertät hinein. Und zu spät ist es aus folgenden Gründen nie. Erstens, du und ich, wir können heute entscheiden, dass wir Japanisch lernen wollen und das wäre auch überhaupt kein Problem. Warum soll es also für das Kind zu spät sein? Es denkt sich auch keiner was dabei, dass Kinder mit 15 in der Schule plötzlich mit Französisch beginnen zum Beispiel. Ja? Mhm. Da reden wir natürlich von Unterricht und das ist eine andere Art und Weise, eine Sprache weiterzugeben oder eine Sprache zu lernen. Im Gegensatz dazu, in der Familie arbeite ich ausschließlich mit einem Immersionsmodell. Das heißt, dass die Kinder einfach mit der Sprache in Kontakt gebracht werden auf eine natürliche Art und Weise, die sich in den Alltag integriert. Und das kann man in jedem Alter. Ich kann dir sagen, dass ich von dem komplett basalen Griechisch, das ich konnte, bevor mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist, bis zu einem guten A2-B1-Level gekommen bin, alleine dadurch, dass ich es jeden Tag zu Hause gehört habe.
Krass.
Und das ist einfach automatisch erworben durchs immer wieder hören. Natürlich, dazu muss man auch ein bisschen Interesse haben, man muss zuhören, man muss es verstehen wollen. Das gehört natürlich dazu. Trotzdem ist es besser, je früher du beginnst, weil erstens hast du mehr Zeit mit deinem Kind, nämlich im Alltag und insgesamt über die Jahre gesehen, logischerweise. Zweitens wird es mit älteren Kindern insofern schwieriger, als wir effektiv weniger Zeit mit ihnen im Alltag verbringen. Wenn ich mein 15-jähriges Kind nur mehr dreimal in der Woche am Abend für 2 Stunden sehe und in der Früh kurz, weil es ansonsten ständig irgendwelche Aktivitäten hat oder im Zimmer verschwindet, dann ist natürlich das Zeitfenster sehr gering, das ich habe. Und es braucht eine kritische Menge, damit auch wirklich was hängen bleibt. Der Vorteil andererseits bei älteren Kindern ist, dass wir natürlich anders in Kommunikation mit ihnen gehen können, dass die oft selber motiviert sind, das zu lernen, weil sie wissen, es fehlt ihnen was. Und wir ganz anders mit ihnen arbeiten können. Also es hat seine Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, je früher, desto besser, weil du einfach mehr Zeit hast und weil einfach insgesamt der Prozess leichter ist, wenn die Kinder jünger sind.
Ich überlege die ganze Zeit, jetzt stelle ich mir vor, ich habe da ein 10-jähriges Kind und jetzt bin ich der Meinung, das Kind sollte vielleicht noch meine Muttersprache lernen, die es vorher nicht gesprochen hat. Fängt man dann einfach an, mit dem Kind zu sprechen, so wie man es mit einem jüngeren Kind machen würde, oder setzt man sich dann auch hin und fängt vielleicht mit Pronomen an? Oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wir sind nicht die Lehrerinnen unserer Kinder und auch so machen wir es auch nicht. Es gibt vereinzelt Kinder, die fordern sowas ein, die lieben das, das wirklich so behirnen zu können und erklärt zu bekommen, dann macht man das natürlich auch. Aber nein, wie schon gesagt, ich arbeite ausschließlich mit einem Immersionsmodell. Das heißt, wir beginnen tatsächlich mit einer Situation, so fange ich immer an mit all meinen Mamas, die bei Null starten. Wir beginnen mit einer Situation im Alltag, die sehr vertraut ist und die sehr kontextbezogen ist. Was bedeutet das? Das heißt, dass es viele Dinge gibt, über die wir sprechen, die direkt in unserem konkreten Umfeld sind. Also ich kann dann zum Beispiel das Glas in die Hand nehmen und kann sagen, möchtest du noch ein Glas Wasser? Oder brauchst du noch Salz? Oder hier ist die Butter zum Beispiel, ja? Und kann darauf zeigen und kann das hingeben. Oder ich kann auswählen lassen. Ja, bei kleinen Kindern, denen wir noch beim Anziehen helfen, kann ich dann sagen, möchtest du heute die blaue Hose anziehen oder die rot-lila gestreifte? Ja? Und plötzlich habe ich Farben drinnen und ich habe Muster drinnen. Möchtest du die kuschelige oder die weiche, was auch immer? Und kann alles Mögliche da hineinpacken. Und wir fangen an mit einer Situation, die sollte rund 20 Minuten dauern. Und die machen wir dann einmal für 2 bis 3 Wochen. Und dann versteht das Kind das auch tatsächlich schon. Also das geht sehr, sehr schnell, wenn wir diesen Kontext haben, auf den wir zurückgreifen können. Wir machen dann ganz viel mit Zeigen und in manchen Fällen sage ich dann auch, du kannst doch gerne Activity spielen mit deinem Kind. Also du kannst dann gerne in die Pantomime gehen, wenn du was erklären möchtest, oder zeichne es auf, wenn du Bock drauf hast, damit das Kind aus dem Kontext heraus sich zusammenreimen kann, wirklich, was gerade gesagt wurde. Und da bleibt dann relativ schnell relativ viel hängen. Wir machen das auch immer nur mit ganzen Sätzen. Das ist mir immer super wichtig. Es müssen ganze Sätze sein, damit die Kinder die Grammatik gleich mitgeliefert bekommen. Mhm. Weil Wörter zu lernen ist das Einfachste in einer Sprache. Das ist das Allersimpelste. Das Komplizierte ist, diese Wörter dann auch in Strukturen zu verwenden. Das heißt, wir geben die auch direkt von Anfang an mit. Und nach diesen 20 Minuten, also nach 2 bis 3 Wochen, wo diese 20 Minuten absolviert wurden, da schauen wir dann, okay, wo sind jetzt die nächsten Schritte? Wie gehen wir jetzt weiter vor?
Und jetzt frage ich mich, wann könnte dann bei dieser Methode das 10-jährige Kind ungefähr die Sprache auch zurückgeben? Also wann fängt es an, in diese Sprache zu kommen?
Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Es gibt Kinder, die bereits in den ersten 2 Wochen die ersten Sachen sagen, weil sobald sie es verstehen, sagen sie es dann auch.
Wow.
Normalerweise ist es so, wenn jemand bei Null anfängt, dass man sagen kann, dass es realistisch ist, wenn der Elternteil sich wirklich fokussiert, wirklich in die Umsetzung geht, da wirklich dahinter ist, dass es möglich ist, dass der Elternteil innerhalb von 3 Monaten die eigene Sprache zu 80% im Alltag spricht und das Kind das alles versteht. Die Frage, was braucht es, damit das Kind die Sprache auch selbst spricht, ist nochmal eine eigene für eine eigene Podcast-Folge.
Okay, ich verstehe.
Das ist schon was wir ganz wichtig unterscheiden müssen. Was bedeutet es, eine Sprache zu beherrschen? Und es ist ein primär kognitiver Vorgang. Das heißt, als allererstes müssen wir natürlich das Verständnis aufbauen. Und du kennst das wahrscheinlich von dir selber. Es gibt Sprachen, bei denen verstehst du wesentlich mehr, als du selber sagen kannst.
Ja.
Und das ist ein natürlicher Teil des Prozesses. Und was es dann braucht, damit das Kind die Sprache auch spricht, ist eins von meinen Steckenpferden auch, und da ist es ein primär beziehungs- und bedürfnisorientierter Ansatz. Das ist sowieso meine ganze Methode in erster Linie. Und das läuft dann eigentlich ausschließlich über die Verbindung mit dem Kind. Und bei dem unterstütze ich dann auch, wenn das gewünscht ist.
Ja, weil das Kind braucht ja auch einfach Selbstvertrauen, um dann in die neue Sprache zu kommen. Und sich es auch zu trauen, das nach außen zu kommunizieren. Auch wenn man vielleicht am Anfang noch ganz, ganz viele Fehler macht. Aber auch das ist ja normal. Und sag mal, Bettina, ich bin jetzt im Zuge der Recherchen immer wieder auf den Begriff der Sprachverwirrung gekommen. Ist das ein Mythos oder was ist daran? Was ist daran wahr?
Was stellst du dir unter Sprachverwirrung vor, Annie?
Ja, so richtig konnte ich mir das auch nicht erklären, aber wenn die Kinder jetzt noch relativ jung sind und dann entweder ja beide Sprachen vermischen, aber das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, das ist in manchen Kulturen auch ganz normal und gang und gäbe. Ich frage mich halt, wann Kinder wirklich die Sprachen differenzieren können oder können sie das von Anfang an? Das ist meine Frage.
Es kommt ganz darauf an, von welcher Perspektive wir das betrachten. Wenn wir das von einer rein kognitiven Perspektive betrachten, also da, wenn es um die Frage geht, wie sind die Systeme kognitiv abgespeichert, dann wissen wir mittlerweile, dass die Systeme im Prinzip von Anfang an voneinander nicht ganz, aber doch getrennt sind. Warum sage ich nicht ganz? Weil es nicht so ist, dass es hier links einen Part für Deutsch gibt und dort gibt es einen Part für Englisch und da gibt es einen Part für Französisch, sondern das ist ein Sprachennetzwerk. Die Sprachen sind immer miteinander vernetzt. Aber Kinder differenzieren im Prinzip von Anfang an. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder bereits im Mutterleib unterscheiden können, ob die Sprache der Mutter mit ihm gesprochen wird oder ob das eine komplett andere Sprache ist.
So früh schon?
Oder?
Ja.
Also ab 5 Monaten im Uterus entwickelt sich das Gehör und ab dem Moment wird auch Sprache schon wahrgenommen. Also natürlich nicht einzelne Wörter, weil die dringen in der Form ja gar nicht durch, aber Kennzeichen der Sprache, wie zum Beispiel Rhythmus, dringen sehr wohl durch und die nimmt das Kind wahr. Und wenn jetzt eine Sprache kommt, die einen anderen Rhythmus hat, dann kann man mit Hilfe eines CTGs feststellen, ob das Kind darauf reagiert als etwas Neues oder nicht. Wir wissen
Wahnsinn.
Noch viel länger, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, bereits ihre Muttersprache erkennen. Und hier sage ich jetzt bewusst Muttersprache, weil in dem Fall handelt es sich wirklich um die Sprache der Mutter. Das heißt, die können schon differenzieren, ganz, ganz früh. Und wir wissen, dass die kognitiv schon so abgespeichert werden, dass zum Beispiel Kinder, das muss nicht sein, aber das kann sein, dass Kinder mit 1,5 Jahren oder 2 Jahren, wenn die ihn dann das erste Mal in einer Betreuung außer Haus bekommen, dass die dort schon differenzieren, mit wem sie was sprechen können.
Wahnsinn.
Aber, und, das ist immer noch auf einer unbewussten Ebene. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dich jetzt frage, warum heißt es auf Deutsch der kleine grüne Wiener Drache und nicht der Wiener grüne kleine Drache? Du kannst mir sagen, das zweite ist falsch, aber das erste ist richtig. Aber wenn du jetzt nicht Linguistik studiert hast und ich nehme an, das hast du nicht, dann wirst du mir nicht erklären können, warum das eine richtig und das andere falsch ist. Aber du wirst es wissen.
Ja.
Genau. So ungefähr ist dieses Wissen von diesen Kindern unbewusst. Die können noch nicht sagen, das eine ist Deutsch, das andere ist Englisch, aber die wissen schon, nur das gehört da dazu und das gehört dort dazu. Im Familienkontext kriegt man das oft nicht mit, weil im Familienkontext oft beide Sprachen verstanden werden. Und wenn beide Sprachen verstanden werden, werden beide verwendet. Und das ist eigentlich ein Zeichen von Kreativität und Genialität und vor allem bei jungen Kindern ein Zeichen für ihren extrem hohen Kommunikationswillen. Die wollen sich mitteilen. Also was machen sie? Sie nehmen sich alles zu Hilfe, was sie haben.
Also ich bin wieder ganz fasziniert, Wunder der Natur, immer wieder der menschliche Körper und vor allen Dingen auch das Gehirn, was es alles so leisten kann. Und ja, wie differenziert das auch schon denken kann von Anfang an. Ja, wirklich, ist unglaublich.
Das genau. Und dann kommt aber dieser Second Layer von deiner Frage und das ist die Frage, ab wann wissen sie es bewusst und das setzt irgendwann zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr ein, wo man dann langsam beginnt zu erkennen, ach, jetzt überzuckern sie es langsam. Ja, also mein Jüngster zum Beispiel hat uns das dadurch gezeigt, dass er plötzlich begonnen hat zu sagen, aber der Papa, der sagt so zur Gabel. Der Papa sagt Biruni zur Gabel. So sagst du Gabel. Oder dass er dann begonnen hat, mich abzuprüfen. Mama, sag 5 Wörter auf Griechisch. Das war so der Prozess. Ja, sie beginnen dann plötzlich über Sprache zu sprechen. Und beginnen das wahrzunehmen, dass da Unterschiede sind. Oder sie vielleicht auch einmal zu schimpfen. Nein, aber das heißt nicht so. Das heißt nicht Apple, das ist ein Apfel. Ja, ja, das ist okay. Also der Papa sagt Apfel, aber die Mama sagt Apple.
Okay, also sie korrigieren dann auch schon die Erwachsenen. Ganz süß finde ich das, ja.
Ja,
ganz niedlich.
Ja. Also eigentlich war die Frage ja Verwirrung, sorry, weil da sind wir ja noch gar nicht wirklich dazu gekommen. Wenn man mit Verwirrung meint, dass das Kind nicht unterscheiden kann, dass das Kind nur mischt und die Sprachen nicht getrennt voneinander verwenden kann, das kann nur dann passieren, wenn der Input entsprechend nicht getrennt voneinander ist. Das heißt, wenn nicht ausreichend reiner Input auch gegeben ist. Das heißt, again, nicht, dass kein gemischter Input gegeben werden darf, sondern dass es ausreichend Input geben muss, der nicht gemischt ist, der nur die eine Sprache oder nur die andere Sprache ist, damit das Kind auch lernt, die so zu verwenden.
Okay, und da hatten wir ja schon gesagt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und ich fand es ganz faszinierend, dass du auch gesagt hast, man kann auch am Vormittag die eine Sprache und am Nachmittag die andere Sprache sprechen.
Ja.
Hatte ich so noch gar nicht. Ich hatte eher die beiden Varianten, einmal Opol oder auch Trennung nach Kontext. Ja, zu Hause die eine Sprache, in der Kita oder in anderen Einrichtungen die andere Sprache. Aber da sind ja, gibt's wieder ganz viele Möglichkeiten. Merke ich schon, ja. Da ist die Vielfalt wieder groß. Bettina, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Du begleitest auch Eltern bei der mehrsprachigen Begleitung. Wo finden wir dich denn im Internet?
Unter www.dielinguistin.at ist meine Webseite und auf Instagram findet man mich unter Dr.Bettina_Gruber.
Das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes und ich hoffe, wir konnten jetzt alle Fragen rund um die bilinguale Begleitung klären und ich wünsche den Zuhörenden viel, viel Spaß dabei. Und Bettina, für dich alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Amy.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben heute darüber gesprochen, wie bilinguales Erziehen im Familienalltag gelebt werden kann, wie Kinder mit mehreren Sprachen aufwachsen und welche Rolle Sprache im täglichen Miteinander spielt. Wichtig ist vor allem, Mehrsprachigkeit darf sich entwickeln und wachsen, Schritt für Schritt, ganz individuell und im eigenen Tempo. Und wie wir gehört haben, es ist nie zu spät, damit zu beginnen und Sprache bewusst in den Alltag zu integrieren. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Emmy.